Ich glaube, der nimmt jetzt schon auf. Okay. Prost, die Herren.
Prost.
Willkommen bei der Bierdacher Podcast-Folge Nummer 69. Heute mit
Florian,
Harald,
Horst und
Johnny.
Okay.
Wir haben den Montag heute.
Ja, und zwar den 10.
10. September.
2012. Wir befinden uns im Hof 2 des AKH und wir danken Vukonik.com, der Internetagentur aus Graz, für die Bierspende.
Radlerspende auch.
Radlerspende, okay. Gut, nun denn, haben wir, wie heißt das, Hausmeisterthemen?
Es fehlt der Gregor zu
Es fehlt der Gregor, ja. Gregor fehlt. Ohne Gregor keine Hausmeisterthemen.
Es gibt ein ganz offensichtliches Hausmeisterthema. Es ist Montag und nicht Dienstag.
Absolut richtig, Johnny.
Ja, also das hat einen Grund, wir haben unseren Termin verlegt, ab jetzt immer montags im AKH,
genau.
Falls ich ihn besuchen möchte. Gut.
Ja, wir haben eine Anfrage von etablierten Medien, die bei uns irgendwie zuschauen wollen. Ich habe sie auf nächsten Montag vertröstet.
Was sind etablierte Medien?
W24.net oder so irgendwas.
Tatsächlich, cool.
Ja, aber werden wir sehen. Mhm. Gut,
ja, ich stehe noch neben mir, ich komme kurz vor.
Achso, also, er möchte anfangen.
Na gut,
ja, dann. Ein interessantes Thema. Eigentlich schön, wollte ich vorige Woche einen Toast kaufen, also so ein Stück Brot geschnitten, was man in so eine Maschine hineintut. Und also
das, jetzt, das hast du wirklich erlebt, das
wirklich
findest
erlebt.
Du nicht.
Ja, okay, ja, ist ja real. Die dann eben den Toast erhitzt und dadurch wird er braun und dann kann man ihn essen, so wie man das kennt.
Mhm. Also, du wolltest einen Toaster kaufen oder ein Toastbrot?
Ein Toastbrot
für deinen
für
Toaster.
Toaster.
Okay, ja.
Das heißt, man geht jetzt zu einem Bäcker, wobei das geht halt in die U-Bahn-Station und dort ist ein Ströck, ein großer in Meidling. Und früher, vor ewigen Zeiten, habe ich immer beim Ströck gekauft, das Toastbrot, weil es sehr gut war. Dann habe ich mich erinnert, ah ja, vor Jahren war das einmal so. Geh hin, sage ein Toastbrot, nur gegen Bestellung. Sage ich, nein, das wird sich nicht mehr ganz ausgehen, ich brauche sie jetzt, ne? Nur mehr gegen Bestellung. Aber ich dachte, das gibt es ja nicht. Ne? Okay, fahr weiter Richtung Heimwärts, da gibt es einen Geier bei der U-Bahn-Station, also auch so einen Säuerbäcker. Geh hin, sage, ja, ich hätte gerne ein Toastbrot, das führen wir nicht. Okay, gehe ums Eck, denke ich mir, ah, ich gehe zum Hofer.
Geh zum Hofer. Aldi.
Ja, geh zum Hofer, die haben normal drei verschiedene Toastbrotsorten. Alle Toastbrote aus. Okay, dann ging ich heim ohne Toastbrot.
Tja, also hast du wahrlich versucht, in so einen von diesen Pseudo-Bäckereien, die eigentlich vom Wurstsemmel- oder Semmelkuchenverkauf leben, ein Mehl zu verlangen oder ein Toast.
Ein Toastbrot.
Ein Grundnahrungsmittel.
Ja, ich habe mittlerweile schon den Verdacht, dass kein Bäcker mehr von diesen Fabriksbäckern, sage ich einmal, überhaupt noch Toastbrote führt. Sondern vielleicht nur noch diese echten Bäcker, ich weiß nicht, ob es die noch gibt in Wien, die wirklich noch Brot backen.
Ich habe einen in der Nachbarschaft jetzt, das finde ich sehr, sehr angenehm.
Einen wirklichen Bäcker,
ja,
wo du
noch so
Brot kriegst.
Wo die Leute noch persönlich begrüßt werden, wer die Leute aus der Nachbarschaft kennt und so. Das
Boah.
Ist wirklich ein ganz, ich glaube, das seltenes Erlebnis in Wien. Bin echt zufrieden. Auch am Sonntag hat er kurz offen, aber nur am Vormittag kann man morgen Gebäck holen. Also das mache ich nicht mehr missen jetzt. Aber es ist echt schade, weil sonst verschwindet immer mehr.
Tja, durch die, und die Geier und Ströcks und so.
Ja, und auch durch
die U-Bahn-Station Bäcker.
Ja, auch durch Billa, Hofer und Co., also durch die Lebensmittelmärkte. Und
das heißt, vielleicht braucht man einen Toast-Not-Service.
Du musst das so zu den Leuten halten, das
Bier her müsste das auch noch liefern.
Bier, okay, ja.
Bier und Toastbrot.
Ja, also das wäre cool, das wäre ein 24-Stunden-Service, der zu dir kommt,
auch.
Jeden Punkt von Wien. Und
hier Bringsaté oder ähnliche gibt es ja.
Und der bringt kaltes Bier und warmes Brot?
Bierherr.at gibt es schon.
Also ja,
Bierherr.at gibt es.
Ja, cool. Wir bringen es.at gibt es auch schon eine Weile. Die bringen eigentlich alle Snacks oder
cool.
Partysachen, Bier, Alkohol, alle möglichen Sachen. Bis zum Klopapier, glaube ich.
Ja. Ich glaube, Bierherr.at haben wir damals das erste Auto finanziert, weil wir waren damals im Studentenheim, waren wir ganz fleißige Besteller. Und damals war die Zentrale noch ums Eck. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist momentan, so in der Nähe im 6. Bezirk. Das heißt, die waren immer sehr flott und die haben uns schon persönlich am Telefon gekannt.
Die einzigen Kunden.
Ja, wir haben damals den Service über die ersten Monate gebracht. Mittlerweile ist es schon sehr groß, ich habe schon die Autos beschriftet und so, also das gibt es ja schon mehrere Jahre, schon ein paar Jahre zurück jetzt. Ich hoffe, es gibt es noch, oder?
Ja, ich habe vor ein paar Monaten noch ein Auto gesehen.
Was machen die Studenten sonst am Abend?
Ja, Wahrscheinlich in so Studentenjobs hackeln bei so Pizza-Service oder Bier-Service.
Ja, Pizza-Service und
Studieren?
Bier-Service. Ach, ja. Ganz falsch.
Das macht man an den einen Tag in der Woche.
Okay.
Und der andere
nachgesehen. Den halben Tag vor der Prüfung.
Genau. Na, die anderen 4 Tage arbeiten und die anderen 3 Tage Studentenleben.
Okay, na dann nachträglich meine rituelle Frage. Hat irgendjemand von euch selber etwas erlebt oder verlesen wir heute nur Meldungen, die der Gregor gepostet hat?
Na, erlebt jetzt abseits der Toastbrot-Story?
Ja.
Na, ich kann nur Erfahrungsbericht von Android Pro berichten. Ich habe schon länger eine Möglichkeit gesucht, wie man von Android-Geräten aus drucken kann. Ja. Das ist mir irgendwie doch abgegangen. Ich meine, auch wenn es nicht dafür gedacht ist, offensichtlich so ein Tablet. Aber ich gibt es jetzt, also ich weiß nicht, ob es das jetzt oder schon länger gibt, Google Cloud Print. Mhm. Das ist ein Cloud-Printing-Service von Google. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Und ich habe mir gedacht, da brauche ich irgendwas Spezielles, also irgendeinen Cloud-Drucker und keine Ahnung. Und bin jetzt doch super leicht drüber gestolpert, wenn man den Google Chrome Browser verwendet. Ich weiß nicht, ob es mit Chrome auch geht, aber zumindest mit Google Chrome geht es. Wenn man sich dann anmeldet mit seinem Google Account, kann man dort auf seinem PC den Drucker, den man hat, lokal auf seinem PC freigeben. Mhm. Und dann kann man, wenn man mit demselben Google Account auf dem Android angemeldet ist, von jedem Android-Gerät aus über Google Cloud Print
drucken. Da muss aber der PC rennen dazu.
Muss nicht, also zum Drucken schon, aber wenn er zum Beispiel jetzt nicht läuft oder du nicht angemeldet bist, dann wird es einfach in deiner Queue.
Also hast du eine Warteschlange in der Cloud.
In der Cloud gespeichert. Boah. Oder du kannst das direkt gleich als PDF in deine Google Docs speichern.
Wahnsinn.
Also drucken.
Wahnsinn. Du hast einen PDF-Drucker in der Cloud.
Ja, genau, am Handy. Und das bieten aber nicht alle Apps an. Und es gibt auch eine App, die heißt, Cloud Print. Mhm. Oder Google Cloud Print, muss man auch suchen im Play Store. Dann kann man es über das Share-Menü aus jeder App. Also da gibt es dieses Teilen oder
Share. Ja, und dann kannst du jede Sache, die du gerade siehst, auf deinen Drucker sharen.
Hast du eine Adobe offen oder so?
Das
oder
muss ich jetzt gleich machen heute Abend.
Oder eine Webseite, gehst auf Share, gehst auf Google Cloud Print. Bei Visa gab es ja gerade nur diese Printer.
Das heißt, wenn ich nachts im Bett liege und nicht schlafen kann und spiele mich deppert mit meinem Smartphone und will was sharen, kann ich dann...
Wenn im Büro der PC läuft, der Drucker, kommst du morgens ins Büro und es sind 100 Seiten im Drucker und du denkst, und was habe ich gestern gemacht?
Wahnsinn.
Weil es ist zumindest kostenlose Alternative.
Und jetzt ganz was Böses, wenn ich jetzt in einer Firma arbeiten würde, wo ich eh bald kündigen würde, würde mich ja niemand daran hindern, dort den Drucker als meine persönliche Cloud freizugeben, oder?
Ja, schon. Du müsstest ja dort, also es funktioniert so, das Drucken geht ja über den Chrome-Browser.
Ja.
Das heißt, du musst dort einen Browser laufen haben, einen PC und angemeldet sein mit deinem Google-Account. Und wenn du kündigst und gehst, wirst du dort
nicht stehen. Nein, ich meine in den Monaten vorher.
Ach so, ja.
Aber das kannst du ja sowieso.
Kannst du sowieso.
Viel ausdrucken.
Ja, aber das Coole ist jetzt, ich tue nachts herumsurfen und anstatt, dass ich das irgendwie stressig zu Hause ausdrucke, wo ich ja die Tinte selber zahlen muss und den Drucker reinigen und so, drücke ich auf einen Knopf und dann komme ich in der Früh in die Firma, schalte meinen Computer ein, meinen Browser und rrrp, der Drucker druckt alles aus, was ich in der Nacht gesagt habe zum Drucken.
Ja, ganz böser Vorschlag, aber er funktioniert.
Wenn ich in einer Firma arbeiten würde.
Aber du könntest ja auch einfach im Notebook mal deine Queue machen, dann in der Früh anstecken ins Netzwerk intern und dann druckt er.
Ja, natürlich. Ja. Dann müsste ich mir. Das wäre zu einfach.
Keine Cloud dazwischen.
Aber da du selbstständig bist, zahlst du in deiner Firma das Druckpapier auch selber, oder?
Ja, ich meine, das war jetzt rein so eine Gedankenspielerei.
Was aber wenn ich
bei dir... Stellst du mich an?
Also du bringst potenzielle Mitarbeiter auf gute Ideen.
Na, stell dir vor, du arbeitest jetzt kreativ für, sagen wir, eine Werbeagentur und um 4 Uhr danach kannst du nicht schlafen und hast eine Idee und du bist aber nicht so wach, dass du aufstehen würdest. Aber so am Smartphone, dip, und das... Geht schon aus dem Drucker, ne? Weil ich muss dazu sagen...
A0-Plotter.
Genau, wird geplottet.
Tweetet man.
Tweetet, okay. Ich muss dazu sagen, in den meisten Firmen, die ich kenne, werden die PCs prinzipiell nicht abgeschaltet. Mhm. Also der Mitarbeiter ist vielleicht in der Früh mal dort und dann schwirrt er im Haus herum und der PC rennt dauernd durch.
Das und, will ich meinen Leuten immer abgewöhnen.
Ja.
Man kann ihn eh hochfahren übers Netzwerk.
Zumindest Ruhezustand und Standby.
Ja.
Ein bisschen energiesparend, aber. Aber gute Ideen twittern, ist das wirklich eine gute Idee? Also.
Warte, das tweete ich jetzt schnell.
Nein, dann ist ja die gute Idee schon, bevor du sie umsetzen kannst, haben sie 1000 andere Menschen gehört. Und patentiert.
Ja.
Dürfen sie nicht, weil sie schon veröffentlicht wurde.
Gilt Twitter schon als
veröffentlicht? Sicher.
Wenn du deine Tweets nicht wiederfindest.
Aber da gab es
jetzt... Welchen Twitter hat das patentiert?
Na, dass die Tweets verschwinden, oder?
Nein, deine Idee ist, sie taucht jetzt nicht auf.
Aber das Eigentum von Twitter, ja.
Gerade bei Twitter gab es jetzt kürzlich, vor einer Woche so circa, das, oder weiß nicht, ist mir irgendwo vorbeigeflogen, die Thematik, dass ja ein Buch veröffentlicht wurde, jetzt weiß ich nicht von wem, die mit den... die offensichtlich einfach gute Twitter-Meldungen gesammelt haben von Faf oder so. Oder
weiß nicht, wie das also einfach heißt. Populäre Tweets gebündelt haben auf Papier.
Da gab es einen Aufstand von einem Haufen Twitter-Usern und die haben damit argumentiert, dass das nicht genügend Schöpfungshöhe besitzt, um als geistiges Eigentum oder als geschützt
anerkannt
zu werden. Soweit ich das mitgekriegt habe, ich kenne mich zu wenig aus. Aber
nein, Buch ist was anderes, es ist ein Werk.
Weil die haben es sie haben kurz ihre, ich glaube, ihre Argumentation war so, dass sie diese Sammlung quasi ihre Schöpfung ist. Und ein einzelner Tweet alleine ist nicht schützungswürdig oder so.
Also praktisch das Buchschreiben outgesourced und abkassiert.
Ja, aber ich glaube, die haben es dann eh wieder zurückgezogen, nachdem sie so einen Shitstorm da generiert haben.
Tja.
Wenn man von Twitter klaut, gerade die Gemeinde, die am wenigsten vernetzt ist.
Man kann da nur ganz hämisch sagen, Identica benutzen, weil dort ist standardmäßig alles, was du tust, Creative Commons lizenziert. Das hat auch vernünftige Lizenzpolitik.
Das heißt, wenn ich Identica nutze, stimme ich automatisch die Lizenz zu?
Nein, das steht drauf, also unter welcher CC-Lizenz deine Tweets stehen. Das kannst du, glaube ich, am Anfang einmal einstellen.
Okay,
oder es wird prinzipiell von vornherein festgelegt.
Du kannst festlegen, die Lizenz. Du musst nicht.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du es auswählen kannst oder ob du es einfach akzeptierst, dadurch, dass du es benutzt. Aber es ist, soweit ich das kapiert habe, keine Firma dahinter und alles, was du da rein postest in Identica, ist CC-lizenziert. Das heißt, da gibt es von vornherein keine Päuseln dran.
Ja, was ich noch gehört habe, ist, wenn wir schon von der Cloud geredet haben, man kann auch seine eigene Cloud machen, zum Beispiel mit OwnCloud.
Genau.
Wer das noch nicht kennt, das
OWN ist... OWN-Cloud, oder?
Ja,
OwnCloud,
eigene Wolke.
Okay.
Von ein paar KDE-Entwicklern ist das, soweit ich gelesen habe. Und das neue Interessante dabei ist, es gibt jetzt endlich auch die Apps für Android und iPhone, wo man sich da auch synchronisieren kann, neue Ordner erstellen kann. Und eben auch über die Phones jetzt wirklich darauf zugreifen kann.
Cool, weil ich glaube, Gregor hat es ja schon mal kurz erwähnt, OwnCloud, aber hat's, weiß nicht, ob es schon angetestet hatte.
Das hatten wir schon öfter.
Genau, aber da war es noch nicht mit den mobilen Clients, soweit ich weiß.
Jetzt sind die mobilen Clients fertig. Und jetzt ist es wirklich eine Alternative zu Dropbox oder so Sachen. Mhm. Und wirklich das Interessante ist, die Daten liegen bei dir daheim. Und nicht bei irgendwelchen amerikanischen Firmen, die damit Geld verdienen.
Ja, aber dann musst du ja ständig den Computer rennen lassen.
Oder du hast deinen
oder hast du einen Server sozusagen, oder hast du gedacht, dass du einen Server sowieso betreibst?
Betreibst halt einen Server daheim?
Ein kleines NAS mit Linux drauf.
Ja.
Okay.
Oder hast du einen V-Server bei einem kommerziellen Anbieter, das gibt es auch schon ein paar Euro im Monat. Commons Ding. Oder haben sie auch nicht ganz in der Hand, weil V-Server ist wieder...
Das ist nur ein virtueller Server.
Genau.
So ein oder damit du dir einen Platz gehst hin, baust einen Server ein.
Leider nicht so billig in Wien.
Nein, also ist nicht so teuer. Ich kenne Leute, die machen das. Mhm. Das kostet zwischen 150 und 200 Euro im Monat.
Das ist schon...
Ja, aber wenn man zu fünft ist und also man baut sich einen Server ein...
Aber wenn ich sage, ein V-Server kostet mich 3 Euro im Monat, dann ist das ein bisschen das schon eine andere Kategorie von Preise.
Aber dann gehört der Rechner dir, da bekommst du einen Schlüssel für den...
Mein Schrank und da kann ich einsperren und habe die Infrastruktur.
Und hängst dir im Internet, also am Backbone.
Oder man hat eine Firma, wo man es...
Wartet, ich schaue nur kurz, ob das wirklich aufnimmt, das Mikro. Totale Befürchtung. Nicht festzustellen, oder? Doch, schaut so aus, als nimmt es auf. Ja. Passt.
Es gibt ja auch Taschenlampen.
Taschenlampen. Ja, jawohl, die Zeit dreht sich da weiter. Okay, wir müssen nur lauter reden. Also,
jetzt haben wir die wichtigste App aller Zeiten gesehen, eine Taschenlampe als Handy.
Android-Taschenlampe, ne?
Das ist nicht mal eine App, das ist Teil von Cyan und Genmod 10.
Wow.
Die ist oben einfach bei der Energiesteuerung.
Also man sieht jetzt den Florian beleuchtet.
Also,
was blind.
Die einzig sinnvolle Anwendung der Kamera-LEDs in modernen Smartphones, wie ich finde. Denn wenn ich da ein Foto mache, das ist nicht wie bei einer normalen Kompaktkamera, wo ein Blitz der kurz aufscheint, sondern das leuchtet mal meinem Gegenüber 10 Sekunden in die Augen, bis meine Leute...
Bis er aufgibt.
Bis die Leute so blind sind und dann mache ich ein Foto. Ja.
Was voll käsig dann sind und...
Ja, und sonst irgendwie so die Augen. Also ich finde das total ungut mit den Smartphones, die so
blitzen.
Mehrere Sekunden, also nicht richtig blitzen, sondern so sekundenlang leuchten.
Ja.
Das ist einfach, ich habe das nie in Verwendung. Gerade das Taschenlampe ist ja sehr praktisch, weil Handy hat man immer einstecken. Aber sonst...
Meine Taschenlampe-App hat sogar eine SOS-Funktion. Die blinkt dann SOS. Warum auch immer.
Cool.
Vielleicht kann ich sie mal brauchen.
Soundchain-Mode entwickelt man auch sehr kreativ. Da kannst du die Frequenz einstellen und Stroboskop-Effekte und dergleichen. Also
was macht man denn?
Ich weiß nicht genau. Das Stroboskop, 11 Hertz.
Für Breakdance.
Ah. Ja, zum Beispiel, wenn es...
Du weißt, wir sind ein Audio-Podcast.
Also okay, aber
das ist sehr schwer zum Erklären.
Es blinkt, es also, ist Disco.
Es blinkt ein ganz unangenehmes flackerndes Licht aus deinem Handy. Genau.
Es blinkt exakt mit 11 Hertz.
Wow. Wow. Okay. Nun denn, ich schlage vor, mangels Gesprächsthemen schreiten wir zum Verlesen von Meldungen, die wir gesammelt haben auf Google+. Oder Florian, hast du eine schöne Story für uns?
Schöne Story.
Irgendein Nachtrag aus deiner England-Reise vielleicht?
Mir würde jetzt wieder nichts einfallen. Also ich habe genügend dort erlebt, aber mir fällt ja nichts ein,
was ich erzählen
soll. Also eine Meldung gibt's?
Bitteschön.
Es gibt auch die Computersendung noch, Computer Club 2 im Internet. Ja. Das sind diese drei älteren Herren, die früher als jüngere Herren im WDR Computerclub moderiert haben. Mittlerweile haben die älteren Herren wieder begonnen, es zu moderieren. Ich glaube, vor 3 Jahren haben sie da weitergemacht.
Aber senden jetzt rein im Internet, ne?
Vor über 3 Jahren irgendwann einmal angeschaut.
Oder vor 3 Jahren?
Oder ewig, ja.
Nur wie sie jüngere waren, meinte ich, vor 20 Jahren haben die das einmal gemacht. Ja. Und jetzt machen sie es wieder. Und in der neuen Fernsehserie sieht man jetzt eben ein neues Modell eines 3D Fingerscan-Gerätes. Das heißt, es gibt die 2D-Fingerscanner.
Ja.
Das ist entweder ein durch einen Kondensator gemacht, wo man mit der Fingerkuppe drüber fährt. Und durch die Rillen im Finger ist die Leitfähigkeit anders. Es gibt es auch optisch als Zellensensor. Und bei den 2D-Fingerscannern ist immer das Problem, man kann die halt relativ leicht missbrauchen, indem man einen Wachsabdruck nimmt, auf seinen eigenen Finger drauf tut und drüber fährt. Ja.
Das ist leicht austricksen.
Also ich könnte dann so tun, als bin ich du, indem ich von dir, von deinen, dich einmal in Wachs deine Hand rein tue und das dann auf mich drauf tue. Und
das bei dir drauf tust.
Also wie ein Schlüssel eigentlich nachmachen mit dem Wachs.
Also man glaubt da, das bist du, und zweitens man glaubt auch, du lebst, ne, weil dein Finger lebt ja dahinter. Und
könnte ich auch mit so einem Holzstabel nur ein Wachs rein tun? Also würde das... Oder muss schon ein lebender Mensch das reintun bei dem
2D-Scanner? Bei den 2D-Scannern gibt es auch Varianten, wo du einfach einen Fingerabdruck abnimmst. Zum Beispiel, du nimmst einen Bleistift ein bisschen runter, das Graphit, mit dem Dixoband drüber und halt das Dixoband hin.
Das
glaubt er auch. Ja, der optische.
Ich glaube, der Chaos Computer Club hat ja schon vor längerer Zeit mal eine einfache Do-it-yourself-Methode vorgestellt, wie man Fingerdrücke quasi nachmachen kann. Wenn ich es kurz wiedergeben kann, weil ich es im Kopf richtig habe, da... Man muss den Fingerabdruck mal irgendwie erfassen, also ich schnappe dein Glas, dann mache ich ihn irgendwie sichtbar.
Haben Sie das denn gemacht?
Ich weiß nicht genau, was Sie haben. Dann kannst du es also sichtbar machen mit den, keine Ahnung, so einem Kreisstab, dann fotografieren und am PC vielleicht noch nachbearbeiten, wenn die Linien nicht gerade sind. Dann druckst du es aus.
Wer möchte ich heute sein?
Ja, dann druckst du es aus und zwar auf, genau, du invertierst es und druckst es auf eine Folie mit einem Laserdrucker.
Aha.
Also Folien gibt es ja für Laserdrucker, ja. Und dort, wo der Toner drauf ist, gibt es sich eine Erhöhung.
Ah.
Und dann mit Leim oder so ähnlichem, glaube ich, schmierst du dann drüber, machst es hart, wenn du es runterziehst, hast genau das invertierte Bild.
Und das kannst du dann auf den Fingerabdruckscanner legen. Finger
drauf und hast dann ganz einfach mit Hausmitteln einen Fingerabdruck nachgemacht. Und sie haben damals nachgewiesen, wie viele professionelle Türöffnungssysteme und ähnliches man eigentlich so leicht umgehen kann mit Mitteln, die jeder zu Hause hat. Und nur gezeigt, dass es sowas eigentlich nicht sicher ist.
Naja, es gibt eben die 3D-Scanner, da haben sie eben aufgeführt. Der Vorteil ist, man kann es nicht so leicht manipulieren.
So ein 3D-Printer.
Die Person muss auch leben.
Ja. Also der checkt, ob das ein lebendiger ist.
Ein lebendiger oder Finger ist, wobei sie behaupten, sie verraten nicht, wie das geht, diese Herstellerfirma.
Ich schätze mal über Temperatur oder so. Ne?
Ja, dazu komme ich dann gleich, was ich drüber weiß. Und dann haben sie eben gemeint, ein drittes Argument ist Keime übertragen. Ja? Also es ist Keime, Krankheiten.
Also Keime.
Keime, Krankheitskeime, Viren, Bakterien.
Wie, dass der Fingerabdruckscanner jetzt gefährlich ist, als eine Türklinke, wo die Leute ohne Handschuhe draufgreifen? Also
war eine Argumentation von denen, ja.
So wie in dieser Herstellerfirma.
Bist du deppert,
ja. Gesagt, ja, wenn jetzt ein kranker Mensch über den Scanner drüber fährt und dann ein gesunder Finger drüber fährt, könnten Keime übertragen werden.
Ich lasse mir das einreden beim Zungensensor. Aber ja.
Also darfst du nicht mehr festhalten.
Du vielleicht...
Mit Handschuhen rein.
Also ich warte, bis in den Medien die erste Türklinkenpanik aufkommt.
Und das war halt ein Argument des Herstellers, warum das 3D-Scanning so toll ist, weil es geht berührungslos, das heißt, du steckst den Finger rein, siehst am Display aber gleich deinen Finger noch einmal Und dann muss man so weit hinschieben, bis man zu einem eingeblendeten Punkt kommt. Und
dann muss man so einrasten.
Ja. Und jetzt passt's. Und da sind drei Kameras drin, die nehmen eine Fingerkuppe von links, von rechts und von vorne auf.
Wow.
Und berechnen eben die Linien. Und da sagen sie eben, ja, es geht nur mit lebenden Fingern. Soweit ich weiß, gibt es auch eine Durchlichtmethode, die eben auch im Krankenhaus verwendet wird. Da wird sowohl der Blutsauerstoffgehalt gemessen, als auch die Herzfrequenz. Und ich kann mir vorstellen, eine Kamera sind ja auch immer infrarotempfindlich, dass entweder es ist gleich mit Infrarotlicht durchschleusen oder eben mit einem Laser, Infrarotlaser, ne? Auf einen Sensor durchleuchten den Finger.
Und als Experte für verschlossene Systeme würdest du jetzt sagen, das wird die typische Türklinke mit Metallschlüssel
naja,
obsolet
man
machen?
Muss immer, also, da rede ich jetzt von meiner persönlichen Meinung und meinen persönlichen Erfahrungen. Es ist so, die wirklich professionellen Systeme, die arbeiten nicht mit einem Finger, ja, sondern mit 10 Fingern.
Das heißt, du musst alle Finger hineinhalten? Du musst
alle Finger auf eine Scheibe halten, ja. Das ist wirklich sicher. Das mit einem Finger ist halt immer die Frage, du hast es ja nicht im Griff. Ein Finger kann einen anderen Finger doch relativ ähnlich sehen. Und das Dumme ist, die Finger wachsen nach in der Natur. Ja?
Also die verändern sich.
Das heißt, das kommt ein Baby auf die Welt, das hat 10 Finger. Und dann kommt wieder ein Baby auf die Welt, das hat wieder 10 Finger. Das heißt, die Schlüsselausgabe hast du nicht im Griff. Und dann ist statistisch so, es ist sicher 1 zu 100.000 zum Beispiel, ja, das ist irgendeine Zahl. Aber der 100.000ste, der auch reinkommt, könnte auch der Nachbar sein. Das heißt, du hast...
Also der hat zufällig einen Finger, der ähnlich genug
könnte
ist.
Könnte ja sein. Und dann ist es wieder nicht gut genug. Ne? Die Firma geht auf die Problematik insofern ein, dass sie sagen, ja, ihr Scanner kann auch gleichzeitig RFID.
Also du kannst einen Chip dann auch noch einpflanzen
lassen. Ja, genau. Naja, du hast eine Chipkarte.
Ach so,
und das machen die was Intelligentes. Sie sagen, okay, dein Fingerscan ist zur Hälfte im Gerät oder auf einem Server und zur Hälfte auf der Karte. Das heißt, wenn du die Karte verlierst, kannst du dich nicht mehr identifizieren, weil die Hälfte deiner Erkennung fehlt. Und wenn einer die Karte findet, kommt er nicht rein, weil ihm der Finger fehlt. Und so nehmen sie eben, man sagt dazu auch manchmal Vier-Augen-Prinzip.
Der das Finger heißt, muss aber leben schon, also es nutzt doch nichts als Dieb, wenn du deinen Finger abhackst und die Karte stiehlst.
Ja, genau, das
oder
nutzt
du müsstest dann irgendwie wenig. Künstlich durchbluten, damit der Finger Scanner glaubt.
Sagen wir so, die Geräte sind neuer, man kann alles überlisten. Ja. Die Frage ist nur, wie. Und dann war noch was Skurriles, sie bekamen dann noch eine Anfrage, allerdings nicht bei dieser Firma, sondern eine andere Firma, die auch solche Scanner produziert. Die bekamen dann eine Anfrage vom israelischen Geheimdienst, ob man die Lebenderkennung nicht abdrehen könnte, um tote Soldaten zu identifizieren.
Ja, makaber.
Nur, es ist makaber und fraglich, ob das auch stimmt, weil, soweit ich gehört habe, fällt das Gewebe ja zusammen und nach mehreren Stunden gibt es bei den Fingerkuppen, soweit ich gehört habe, eben keine Rillen mehr, ja, wie man stirbt.
Also die Feuchtigkeit
durch die Flüssigkeitsveränderung im Körper. Aber ich bin da kein Experte, das habe ich einmal mitbekommen.
Sie müssen einfach die Analyse machen von allen Leuten dann, was teurer ist.
Das war vom Computerclub 2 eine skurrile Meldung am Rande, dass eben eine andere Firma sich so eine Anfrage hatte, ob man die Lebenderkennung nicht abdrehen kann, um die Erkennung der Finger auf tote Leute anzuwenden. Also speziell das israelische Militär war damals daran interessiert. Aber man kann das nachhören, die Sendung ist ganz aktuell, Computerclub 2, die neueste Fernsehsendung.
Ich habe mir immer gedacht, so, vor allem wenn es nicht sicher ist gegen Replikation, also wenn ich den Fingerabdruck nicht, also besonders die Scanner, die man auch leicht austricksen kann, da ist der Fingerabdruck ja denkbar schlecht, weil den hinterlasse ich ja überall. Also meine Schlüssel, da hinterlasse ich nicht so oft den Abdruck, den lege ich nicht so oft in Plastilin, dass man den nachmachen kann. Wenn mein Fingerabdruck, den hinterlasse ich in jedem Lokal, an jedem Glas. Und wenn es dann noch zusätzlich leicht möglich ist, diesen Scanner, also die ganzen Scanner mit nachgemachten
Abdrücken
Ich glaube, im arabischen Raum verwenden sie statt den Fingerabdrücken bei Flughäfen und so weiter, wie bei uns üblich oder langsam üblich, die Iris-Scans, weil die einfach in der Hinsicht besser sind. Weil da, glaube ich, die Fehlerquote nicht so hoch ist.
Naja, da gibt es halt neue Untersuchungen. Sagen wir so, die ganze Biometrie-Hype, ja, muss man sagen, wurde ja durch die Industrie hervorgerufen.
Die wollen das verkaufen,
die Menschheit das noch nicht braucht. Es ist viel besser und ein Mensch lebt und ist eindeutig, ja. Und es gibt Iris und keine Ahnung was und so weiter und so fort. Ja, schon. Dieser Hype ist meiner Meinung nach vorbei. Das war ja ewig in den Medien, wie toll und schön das ist. Und vor kurzem gab es jetzt auch eine Studie dazu von einer Universität, die haben halt eben Iris-Scans untersucht, ob dem wirklich so ist, dass die Iris-Scans so sicher sind und sich nicht verändern.
Ja, das mit Veränderung der Zeit ist so eine Sache.
Ja, genau, sie verändern sich, die Iris.
Also genau wie auf Finger, die bleibt nicht.
Bleibt nicht konstant. Bleib, ja. Und nach 2 Jahren muss man eben neue Bilder machen. Ja.
Das heißt, wenn ich mich gut für die Industrie. Wenn ich nicht eingeloggt habe, dann komme ich nicht mehr
rein. Du bist nicht mehr du.
Und da muss man den Augen neu fotografieren, weil sich die Iris sehr wohl verändert. Und man ist eben früher der Meinung gewesen, oder eben vielleicht auch nur das Marketing, ich weiß es nicht. Ja. Das ist ganz toll und viel sicherer. Ja, und dem ist nicht so. Eine andere skurrile Geschichte.
Man hinterlässt wenigstens nicht überall seinen Schlüssel.
Ich wollte gerade sagen, ja. Man ändert wenigstens regelmäßig sein Passwort.
Ja, jedes Mal, wenn du Medikamente nimmst, die Iris auch.
Das ist eine Geschichte, die ich gehört habe von einer Firma, die sowas installiert. Den Namen darf ich leider nicht nennen. Mhm. Auf einem Flughafen, das war ganz gerade in, ne? Iris und Fingerabdruck. Und am besten kombiniert man gleich alles. Ne? Da gab es eine Türe, wo die Piloten und alle durchgehen mit ihren Köfferle und hin und her. Und die Türe war gesichert mit Iris-Scan, mit Fingerabdruck, mit Stimmenerkennung und Gewicht.
Oh,
das klingt schon mal schlecht.
Das und kann sich schnell verändern.
Die Türe war perfekt in Betrieb und hat funktioniert.
Aber es kam durch.
Es kam aber leider nach einiger Zeit keiner mehr durch. Ja,
weil die Systeme gesprochen haben.
Das erste, was sie abgedreht haben, war die Gewichtserkennung. Weil einmal diese Kleidung und jene Kleidung und einen Koffer in der Hand und keinen Koffer in der Hand und die Leute haben sich aufgeregt, ich komme nicht rein.
Da muss man immer die Sachen abgeben auf die Seite, sie ausziehen.
Ja.
Aber das war ja der Elite-Zugang für Piloten, die wollten ja schnell rein. Ne? Die wollten
na, natürlich, ja. Und dann umständlich und 27 Identifikationen. Ja, und dann wurde der Iris-Scan abgedreht und der Fingerprint abgedreht.
Also immer alles,
abgedreht. Ja. Und am Schluss war nur noch die RFID-Karte da. Ne?
Und die ist noch in Betrieb.
Die offiziell war dann noch in Betrieb. Ja.
Erinnert sich jetzt vielleicht.
Tja.
Nicht unbedingt sicher, aber.
Und das geschah ja nicht auf einmal, sondern die Leute haben sich immer wieder aufgeregt, ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Keiner konnte artikulieren, so genau warum. Ja klar, der Benutzer geht hin, er kommt nicht rein, er ist böse. Ja. Und die Frau, ob sie jetzt geschminkt ist oder nicht, war der Gesichtserkennung egal. Ja? Oder blaue oder rote oder gelbe Kontaktlinsen trägt. Und okay, dann haben sie halt abgedreht. Und die Beschwerden waren jetzt fast weg, nachdem
alles
die Karte da war. Ja? Also soweit, es ist halt sehr interessant und hört sich gut an, aber wahrscheinlich nicht sehr praktikabel. Ne?
Naja, wenn ich denke, dass die Fingerabdrücke ja so als Schnell-Check-In-Ding am Flughafen machen wollen. Schnell mal Pass hin und Fingerabdruck und dann kommt man durch. Wenn sich sonst niemand mehr anschaut, ob man wirklich der auf dem Pass ist.
Naja,
ist auch super.
Am Pass ist das Bild drauf, da kann man zumindest automatische Gesichtsabgleich machen.
Ja, so mehr oder weniger.
Und dann gehst du durch mit deinem ausgedruckten Foto.
Ja, aber da hat das gleiche Problem wieder bei den Frauen. Ja? Die ist halt die geschminkt, halt das Grüne her, mal ein blaue, kurz lang, Kontaktlinsen geschminkt.
Überhaupt in Saudi-Arabien, da siehst du das Gesicht nicht von den Frauen.
Ja, oder man sieht es nicht einmal. Ja. Also ich glaube nicht, dass das wirklich so gut funktioniert in der Masse.
Man hat ja gesehen bei Android, das war aber nie, wurde auch nie sicher deklariert, aber das war ein nettes Feature, gibt es so dieses Face Unlock, wo man mit seinem Gesicht das Handy entsperrt.
Okay, und?
Und da wurde sehr schön gezeigt, wie leicht man das umgehen kann. Mhm. Also da haben sie einfach gezeigt, ich mache mit dem zweiten Smartphone ein Foto von dir.
Jetzt das hin und das Foto auf dem Display blöd genug, ja.
Zum ersten Smartphone.
Hallo Johnny.
Sieht das Gesicht und entsperrt.
Es hat auch nur eine 2D-Kamera. Genau, das kann er nicht erkennen, ob das jetzt ein Bild ist oder nicht.
Ja. Ja, aber Google hat vor kurzem ein Patent drauf bekommen.
Google?
Google, ja.
Ja, vorsorge mal patentieren, vielleicht braucht man es mal.
Apropos Patent, da ist wenig auf die Post vorher die. Das gibt es also eine lustige Patentroll-Story in China. Die eine chinesische Firma hat, wie heißt es? Gufone. Die sind bekannt, dass sie so Klons, also die bauen iPhone-Klons schon länger. Und jetzt, nachdem das iPhone 5 ja noch nicht offiziell vorgestellt wurde, aber doch schon diverse Leaks, wie es aussehen wird, im Netz herumgeistern, die ziemlich verlässlich angeblich sind, haben die das Design vom iPhone 5 patentieren lassen in China, bevor Apple es getan hat. Und hindern damit möglicherweise Apple daran, das in China auf den Markt zu bringen.
Das ist cool, ja.
Und das, ich habe mir das angeschaut, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus, weil es ist ein cooles Android-Phone mit tollen technischen Daten. Obwohl, ich weiß nicht. Es schaut aus wie iPhone.
Mit runden Ecken oder was?
Nein, es schaut wirklich aus, wie das iPhone 5 angeblich aussehen soll. Also man weiß ja noch nicht, wie es aussehen wird und wie sowas dann wirklich richtig standhält. Aber sie haben es wirklich die Dreistheit gehabt und das gemacht.
Ja, wenn das Patent erteilt wurde, ist es erteilt. Ja, man kann es dann zwar noch versuchen anzufechten. Nur wenn sie die Ersten waren und Apple hat das in China damals nicht eingereicht, dann haben sie es.
Also ja, Apple ist ja bekannt für seine Geheimhaltung. Sie geben ja nichts bekannt über die Geräte, bevor sie nicht am Markt sind, also bevor sie nicht veröffentlicht sind. Und sie jetzt gewährst.
Ja. Ich meine, also das Einzelheiten, das über Patente vorher schon anmelden, manchmal für
genau, Einzeltechnologien. Aber nicht die Geschmacksmuster, wo es um das genaue Aussehen geht, oder?
Ja, das ist wieder was anderes. Ja. Wenn die Erfindungshöhe nicht gut genug ist, dann kann man nur Gebrauchsmuster anmelden oder Geschmacksmuster, je nachdem, wie man es nennt. Und das heißt eben, das ist mein Produkt, das schaut so aus und keiner darf es so machen wie ich. Das muss keine Erfindungshöhe haben, sondern nur ein eindeutiges Aussehen. Das kann man immer machen.
Samsung und Apple ja, gerade da gekämpft
dazu haben. Muss man nichts erfinden, sondern es muss nur ein eindeutiges Aussehen haben, damit man es eben unterscheiden kann. Und dann bekommst du eben ein Gebrauchsmuster, was kein Patent ist, sondern schützt dich nur, damit einer die Bierflasche nicht gleich macht wie deine. Ja.
Okay. Da war mir der Unterschied nicht ganz klar.
Das ist der Unterschied. Bei einem Patent musst du wirklich eine Erfindungshöhe haben, zumindest in Europa ist es so. Was aber immer wieder, ja, wer überprüft das? Ja, der Patentanwalt und der Prüfer dort. Und wenn der der Meinung ist, da ist eine Höhe dabei, ja, dann ist sie dabei. Ne? Das ist immer die Frage, ob das wirklich so ist. Ne?
Ob die Sachkunde haben, um das entscheiden zu können, oder werden da Experten beigezogen, die es dann wirklich beurteilen?
Nein. Es ist auch ganz, es ist auch das Problem, was ich darin sehe, ja. Jeder, der studiert hat, in irgendeiner Form eine Technik, nicht juristisch, sondern technisch, darf Patentanwalt werden. Mhm. Also wenn du einen Bachelor machst in Elektrotechnik, dann darfst du Patentanwalt werden. Das hat nichts mit Juristerei zu tun. Was ich problematisch finde, das geht dann, Patent wird dann erteilt und ist dann juristisch bindend. Ja, aber wer entscheidet jetzt, ob das jetzt wirklich eine Erfindungshöhe ist? Und da gibt es eben so Verfahren. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Nagel ein Bild an die Wand hänge, und das ist publik, dann kriege ich kein Patent mehr drauf. Wenn ich jetzt damit aber zum Beispiel was ganz was anderes an die Wand nagel mit dem Nagel, dann könnte ich ein Patent drauf kriegen.
Ein Kühlschrank.
Zum Beispiel, ja.
Weil das noch niemand gemacht hat.
Das hat noch niemand gemacht, das ist
noch nicht
allgemein wissen. Es ist nicht allgemein wissen, dann bekommt man das Patent. Ne? Und das finde ich sehr problematisch. Ja.
Ich nage alle alten Smartphones an die Wand.
Und dann lass das patentieren.
Oder ich mache ein Kunstwerk.
Und dadurch kann man doch naheliegende Dinge neu patentieren. Nur weil ich es jetzt auf einem anderen Gebiet einsetze, was aber nicht wirklich anders ist, von meiner Meinung nach ist es naheliegend auch. Ne? Aber ja, so sind halt die Gesetze. Und dadurch entstehen halt viele Patente.
Es sind ja wieder Patente auch eingesetzt werden. Es ist ja wirklich nur mal eine Waffe im Arsenal.
Ja. Und ein zweites Thema sind die Softwarepatente, die es bei uns ja Gott sei Dank nicht gibt.
Ja, also macht noch nicht das Ganze einfach noch schlimmer.
Durch die Hintertüre vielleicht, aber nicht wirklich. Und geistiges Eigentum zu patentieren, finde ich sowieso sehr fraglich. Ne?
Ja, ich werde einfach alle möglichen Sätze, alle möglichen Wortkombinationen.
Du brauchst nur 24, 26 Buchstaben patentieren lassen. Dann gehst du ab.
Ich glaube, die kennen
alles Umlauten dann schreiben.
Genau.
Ich glaube, die wurden schon veröffentlicht.
Binärcode.
Aber in dieser Kombination noch nicht.
Aber es könnte vielleicht so mit einer einfachen Vorschleife alle möglichen Worte jeder patentieren lassen und dann groß abcachen
von den Zeitungen. Das sind ziemlich viele.
Der Wortschatz verändert sich ja doch laufend.
Ja, irgendein Wort wird dann schon kommen.
Für neue Dinge kommen neue Ausdrücke. Und dann, wenn das kommt und ich habe schon in meinem patentierten Arsenal, kostet der Patent was?
Ein bisschen, ja. Na gut, lesen wir vielleicht noch ein paar Meldungen vor, die wir gesammelt haben. Florian, darf ich dich bitten?
Ja, schauen wir mal.
Also ist ja die Meldungen.
Genau.
So, Johnny, lass mal. Können wir die Sachen vorlesen von Gregor? Naja, okay, Woody Allen, das kann das nächste Mal
sein. Also Gregor war im Woody Allen-Film und erzählt uns nicht, wie es war, weil er nicht
da
ist.
Das
soll uns selber erzählen.
Soll uns selber machen.
Der wird das.
Okay, die E-Book wieder. Ja, das Raspberry Pi Vision 2. Es gibt jetzt.
Vielleicht ein kleines Update: deine Schiffsladung Raspberry Pi ist noch immer nicht angekommen.
Nö, sie haben mir geschrieben, wo ich noch in England war, dass es noch bis zu 8 Wochen dauern kann.
Mhm. Also jetzt nur noch 7 Wochen.
Ja, 6, 7 Wochen. Irgendwann im Oktober angeblich.
Okay.
Hoffentlich, vielleicht. Mal schauen. Ja, und sie haben jetzt aber schon, die ersten Leute kriegen schon die abgedatete Version.
Ah.
Mit verbesserter Hardware, ein paar Kleinigkeiten ausgebessert. Und das einzig große Neuerung an der Hardware ist, glaube ich, die Löcher zum Anschrauben.
Mhm.
Das heißt, man kann sie irgendwo anschrauben, in ein Gehäuse reinschrauben oder okay. Was auch immer machen. Das war bis jetzt nicht. Und sie werden jetzt in Großbritannien produziert, wirklich.
Ah, haben sie ein Zweigwerk.
Sie haben jetzt von Sony in Wales eine Produktionsstätte gekriegt. Angeblich kriegen sie jetzt 130 neue Leute dadurch, die Arbeit finden und können bis zu 30.000 Stück im Jahr produzieren. Was wahrscheinlich aber nicht ausreichen wird.
Mhm.
Wenn ich mir anschaue, was sie dieses Jahr schon allein an Bestellungen haben, reicht das bei weitem nicht. Also wird sowieso der Großteil wieder in China sein. Ja, was haben wir da noch? Ja, die Sachen vom Gregor sind so lang, die will ich jetzt nicht.
Okay. Selber schuld.
Das lassen wir. Das war eh nicht so viel. Oh, meine.
Ja, müssen wir
überlegen. Dann erzähle ich ja mal was.
Okay. Bitte schön.
Ja, mal das kurze zuerst. Vorratsdatenspeicherung Update gab's.
Ja.
Die Leute von der Verfassungsklage haben auf der, wie hat's geheißen, DNP 2012 in eine Datenschutzkonferenz, die jetzt am Wochenende war.
Ja.
War genau. Da jemand? Wo aber leider niemand war, oder?
Nein, also ich war ja nicht da und
ist teuer.
Das ist ein bisschen teuer dann auch.
Das hat was gekostet,
ja. Die Tageskarte war gar nicht so wenig, 40 Euro,
30 Euro? Ich glaube 70 Euro oder so für Tage. Nein, für zwei Tage 70. Und 40 für einen Tag oder sowas in die Richtung.
Ich habe dann versucht auf Twitter, also ich habe mir vorgenommen, auf Twitter den Hashtag zu verfolgen, aber das ist dann so viel gekommen.
Und es gab leider keinen Livestream. Ja, die haben mal gesagt, wie es ungefähr so läuft. Sie haben das halt eingereicht mit den 4 Schubkarren voll mit und Vollmachten. Und die Regierung, oder ich glaube, die Regierung hat eine Stellungnahme mal gegeben. Ja, das ist schön, aber es wird nicht funktionieren, weil die Kläger, also die Vollmachten unterschrieben haben, sind ja nicht betroffen.
Ah.
Was auch immer das heißen soll, wenn man nicht betroffen ist, wenn es die eigenen Daten sind, die da schön überwacht werden auf Vorrat.
Ich meine, das wäre jetzt cool, wenn du das dann juristisch verwenden kannst. Du hast von der Regierung schriftlich, dass du nicht betroffen bist und dadurch dann alle möglichen Sachen in Zukunft klagen kannst.
Dann. Wenn man nicht betroffen ist, eigentlich müsste es sich dann weggeben, wenn man dann nicht betroffen ist. Aber ja, aber der Anwalt selbst meint, es ist wahrscheinlich in Österreich nicht so leicht durchzukommen.
Mhm.
Sie haben halt die Hoffnung, dass es auch an den EU-Gerichtshof weitergeht. Und dort einmal vielleicht ein bisschen auf EU-Ebene für Aufruhr sorgt. Ja, hoffen wir das Beste. Ja, soll ich gleich weitermachen?
Ja, oder Harald, hast du noch was?
Ja, eine Neuerung gibt es von OS Domotics, also Smart Home, freie Hardware, freie Software. Ist das Funkmodul einmal soweit fertig und es gibt den Bootloader, der jetzt fertig ist.
Das Funkmodul.
Das sendet auf 2,4 GHz und man kann mit ContiguOS damit über Sixtlopan Funkverkehr aufnehmen über IPv6. Und der Vorteil ist jetzt, durch den Bootloader, man kann mit jedem 3,3 Volt FDDI Adapter, also USB auf Serial Adapter, dieses Funkmodul jetzt programmieren und muss dazu keinen Admin-Programmer von dem Chip-Hersteller kaufen.
Und kannst du nochmal erklären, was kann ich mit dem Funkmodul jetzt ganz konkret tun?
Dieses Funkmodul ist eine kleine Printplatte, wo eben ein Funkchip drauf ist mit ein paar Bauelementen noch. Und damit kann man sich jetzt seine verschiedensten Dinge bauen, zum Beispiel ein Thermometer oder irgendwelche Sensorik anschließen oder Tasten oder irgendwas steuern damit über Funk. Und kann ich mit einer Batterie betreiben und kann ich über IPv6 ansprechen, anpingen, kommunizieren.
Okay. Und das kann ich jetzt schon kaufen, das Funkmodul?
Das gibt es jetzt schon, ja.
Ja, im OS Domotics Shop.
Im OS Domotics Shop. Wie gesagt, man geht aufs osdomotics.com und ab jetzt ist dann noch bald die Dokumentation online. Und im Shop ist das Modul schon vorhanden, also kann man schon bestellen, wenn man will.
Für wie viel wird das momentan verkauft?
Momentan 24,90 Euro, glaube ich, mit Mehrwertsteuer.
Okay. Und hast du schon welche verkauft? Oder?
Ja, natürlich. Einmal an Freunde, Bekannte, die da mitentwickeln. Und wir haben damit eben gebaut Temperatursensoren, dann so Toggleboards, wo man eben eine LED ansteuern kann und Tasten drücken kann, Luftdrucksensor und so Sachen, einen Aktor, wo man eben sein Licht ein- ausschalten kann.
Du hast einen Funklichtschalter gebaut?
Einen Funklichtschalter, das heißt, den montiert man hinter seinen normalen Lichtschalter. Wenn man ihn nicht programmiert und das Licht ein- und ausschaltet mit seinem Schalter, ist es wie ein normaler Lichtschalter. Ja. Man kann ihn aber anpingen, ne? Der pingbare Lichtschalter, und kann ihn dann natürlich vernetzen. Das heißt, ich kann dann auf meinem Handy klicken und dann geht das Licht an. Oder
also du hast dann eine Lichtschalter-App.
Genau, oder wenn ich jetzt einen Lichtschalter drücke, geht das Licht an, der Radio und die Lüftung. Das heißt, ich baue meine physischen Schalter aus der Wand, tue den Printer hinter rein, verdraht ihn wieder und stecke das Ganze wieder in die Wand hinein und schraube es wieder fest. Schaut aus wie immer, wie es auch vorher war. Nur ist er jetzt mit Elektronik verbunden und kann funken und IPv6
kommunizieren. Könntest du dann so eine Kindersicherung zum Beispiel bauen, dass auch wenn das Kind am Lichtschalter drückt, das Licht trotzdem nicht angeht? Könntest du das dann programmieren,
wenn du eine Gesichtserkennung einbaust, dass ich da drücke?
Nein, dass du sagst, um 18 Uhr kann er da drücken, was er will, das Licht bleibt aus.
Ja, natürlich.
Das kannst du machen.
Ja.
Das wäre dann, das wird das ewige Problem lösen, was glaube ich in jeder Familie ist, wo einer den Strom zahlt und die anderen das Licht brennen lassen, dass der da.
Ja genau, ich habe die Macht. Ne?
Ab Mitternacht wird das Licht überall ausgeschaltet und fertig schlafen.
Ja. Genau.
Ja, damit kann man jetzt die witzigsten Dinge natürlich anstellen. Ne?
Passt, super. Mhm. Noch welche Meldungen von diesem Florian?
Genügend.
Ja, bitte.
Das selbstbalancierende Einrad von Honda wurde vorgestellt. Es gibt jetzt einen Prototyp von Honda, die haben gebaut ein Einrad mit E-Motor, das hält für ungefähr eine Stunde, man drückt auf einen Knopf, es fährt, balanciert sich selber aus, baut einen Sessel auf im Grunde, muss sich nur draufsetzen und mit Gewichtsverlagerung kann man damit dann rumfahren, soll sehr wendig sein.
Und du hast die Hände frei, ne? Du musst nicht lenken irgendwie.
Genau, man muss sich nur hinsetzen und kann also machen.
Durch Hintern steuerbar.
Ja, und es soll nicht mehr Platz wegnehmen, als wenn man so rumgeht. Das heißt, man kann das auch in Orten verwenden, wo viele Leute sind. So ist zumindest der Plan. Das heißt, man kann es irgendwo im Museum anbieten für Leute, die nicht mehr so gut gehen können, dass sie nicht die ganze eine Stunde im Museum rumlaufen müssen, weil das ja auch sehr müde ist, sondern die setzen sich hin und fahren einfach durch. Das kann auch seitwärts fahren, das hat so eine Rolle mehr als Rad, balanciert sich selbst auch, wenn man drauf sitzt, aber kann mit gewisser Länge einfach auf die Seite fahren, nach vorne, zurück.
Und es kann auch so leichte Neigungen, schafft es auch noch, oder?
Also vielleicht das sollte nicht so das Problem sein. Also das haben sie, glaube ich, nicht getestet bei dem Video, was ich gesehen habe, aber es sollte schaffen.
Ich habe mir gerade gefragt, also ich habe mir vorgestellt, so ein klassisches Einrad, und habe mich gefragt, man kann vielleicht nach vorne und hinten balancieren, wie es die seitliche Balance halten. Aber wenn es auf die Seite fahren kann, dann geht es wahrscheinlich.
Ja, es ist irgendeine Art Kugel drunten, genau, so eine Rolle, die in alle Richtungen geht. Schaut ziemlich spacig aus.
Also wenn du klassisches Einrad fahren kannst, was ich nicht kann, ich bewundere nur die Leute, die es können, der kann sich ja auch am Stand drehen, aber durch Gewichtsverschiebung.
Okay, aber das macht er das eben nicht. Das dreht sich nicht,
das hat unten noch so.
Du schaust nach vorne und du kannst zur Seite fahren. Das heißt, du stellst dich vor, setzt dich vor ein paar Bilder hin und fährst so zur Seite. Und
das heißt, du könntest dann einen Ego-Shooter spielen mit dem in Real und strafen so seitlich, ohne sich wirklich bewegen zu müssen.
Ach so Argumented Reality die Brille aufsetzt.
Ja, so Slow-Motion-Ego-Shooter.
Dass man an der frischen Luft ist, aber noch immer.
Genau, kannst an der frischen Luft Ego-Shooter spielen, ohne dich bewegen zu müssen. Überleg einmal.
Was viel gesünder ist, als einfach so zu Hause sitzen.
Wenn ich zu Hause rumsitze oder in der frischen Luft rumsitze und mich nicht bewege.
Wenn das Fenster zu Hause
aufhast, also ich sehe voraus, da kommt ein E-Sport, wo du diese teuren Räder brauchst dafür und dann siehst du wie in Zeitlupe die Leute da mit ihrem Roller herumtun, mit morderdicken VR-Brillen auf dem Kopf und
glauben, sie sind jetzt die Uhr. Ego-Shooter. Kannst du die Maximalgeschwindigkeit, glaube ich, so wie ungefähr schnell gehen?
5 km/h, 6 km/h.
Ja, irgendwas in die Richtung. Also man kann jetzt nicht so ein 30 km/h auf der Straße fahren damit.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Also es ist noch nicht am Markt, es ist erst nur ein Prototyp, kann man noch nicht kaufen. Sie wollen noch ein bisschen an der Energiezufuhr und so weiter, am Akku und so weiter schrauben, dass es nicht nur eine Stunde, sondern halt ein bisschen mehr halt noch schafft. Weil eine Stunde ist sehr knapp bemessen. Ja. Und dann wird sich herausstellen, wie viel die das anbieten können. Klingt ziemlich cool. Als Spielzeug wäre das schon was, aber teuer sicher.
Und noch einmal, ist das jetzt eigentlich das erste bekannte Fortbewegungsmittel, wo du die Hände nicht brauchst dazu? Ich überlege jetzt gerade, außer am klassischen Hochrad, wo du aber die Hände de facto schon brauchst zum Balancieren.
Biertaucher-Podcast, um die Bierdose zu halten.
Naja, also im Grunde, es gibt Elektro... Ne? Sowas gibt's. Es gibt da so eine, sowas, was man umschaltet, so eine Hand, automatisch balancierte Hand, die das Bier gerade hält. Egal, wie du tanzt, bleibt das Bier immer gerade an einer Bierhalter? Stelle. Ja, ein Trinkhalter für, haben die irgendwelche Koreaner, glaube ich, erfunden.
Ach so.
Da sieht man irgendeinen Asiaten, der tanzt wie wild und das Bier bleibt immer gerade.
Das also braucht man, wenn wir Breakdancen beim Bier. Ja.
Ich glaube, wenn du dich umdrehst oder ein Salto machst, dann wird es schwierig.
Ich glaube, wenn wir Breakdancen, kommt die Stenzel und vertreibt uns.
Ah ja, ja. Mhm. Moment, wir sind hier im 9. Bezirk. Ja.
Hat nichts zu sagen. Aber beim Segway braucht man die Hände dafür, oder?
Beim Segel, ja,
man hält sie an.
Also eigentlich schon, du hast so eine Haltestange. Ja. Ja.
Zumindest du
balancierst mit
dem Segel. Du steuerst schon mit dem Segel. Ich bin noch nie gefahren mit dem Segel, aber.
Ich glaube, du lehnst dich mehr rein und mit der Haltung.
Okay. Okay. Aber rein freihändig ja, kannst du dann einen Segel benutzen?
Nein, ich noch
nicht, oder?
Nicht.
Ja. Man hält sich an einer Stange an. Mhm. Und wenn man sich vorlehnt oder vordrückt, dann geht es nach vorne und nach hinten bremst man.
Aber du kannst die Stange nicht mit dem Bauch so irgendwie bewegen und das ja, dabei Zeit und
Schnur den Bauch an.
Mit einem Gürtel festschnallen.
Ja, aber was es schon gab in der Richtung, ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ohne Hände gibt es sicher schon E-Rollis. Also es gibt ja Leute, die können auch die Hände nicht gescheit verwenden.
Ja.
Für die Leute gibt es auch maßgefertigte E-Rollis. Das ist über Augensteuerung oder Gewichtsverlagen, weiß ich nicht, ob es sowas gibt.
Ich komme gerade drauf, wenn ich gut drauf bin, kann ich Fahrrad fahren ohne Hände. Also bei der Kurven wird es ein bisschen schwierig, aber so gerade
ja,
schaffe ich
das
schon.
Lenken ist ja fahren okay, aber das Lenken. Lenken ohne
Hände. Man braucht eine Mindestgeschwindigkeit, dass das gescheit geht.
Ich würde trotzdem mit dem Fahrrad lieber nicht in die Kurven fahren ohne Hände.
Dann fahren wir nämlich schon so eine Zähne weiter.
Wie bremst du ohne Hände?
Ja, gar nicht. Gar nicht.
Mit dem Gesicht?
Nein, ich habe keinen Rücktritt. Nein, mit dem Gesicht, genau.
Also nicht zu Hause nachmachen.
Na gut, hat vielleicht dieser Horst Jens irgendwelche Meldungen gepostet?
Zu viele.
Achso, na dann lassen wir es weg.
Nehmen wir ja. Das glaube ich, das können wir lassen.
Ja, dann lassen wir es.
Ist nicht da.
Was gibt es da noch was? Da, schau.
Feedback von Jörg hast du auch geschrieben.
Na, das, okay, dann ist es ja, der Jörg, genau, unser Sponsor, hat gefeedbackt.
Feedbacked?
Ja, wie
das
sagt
Wort
man da?
Habe ich leider noch nicht patentiert.
Zu spät schon, nee, es ist jetzt öffentlich. Und ich glaube, er hat geschrieben, dass ihm die Sendung gefallen hat. Und das ist dann vielleicht, wenn der Gregor da ist. Er hat nämlich das Spiel, das der Gregor gespielt hat, das Broken Sword. Und dessen Vorgängerspiel, Beneath a Steel Sky, hat er gespielt und darüber gepostet. Wird der Gregor wahrscheinlich nächstes Mal verlesen.
Ja, okay. Das gibt's glaube ich eh.
Aber habe ich nicht noch gratis, ne? Irgendwelche weltbewegenden Meldungen da gepostet?
Da hast du einen Link mit, ich weiß nicht was.
Also Wikitravel fightet sich mit wem? Mit Wikivoyage. Das sind zwei Reisewikis.
Aha, frei oder irgendwelche?
Ja, also ich glaube, das eine sollte jetzt, glaube ich, frei sein und von Wikipedia und das andere war nur Wiki, aber nicht frei, sondern kommerziell und die sind jetzt dagegen, dass die anderen das aufmachen. Also das Interessante daran ist, dass praktisch kommerzielle Firmen, die davon leben, dass andere die Arbeit machen, also Crowdsourcen, nachher dann Rechtsansprüche anmelden. Und sagen, das ist jetzt unseres
das
und ihr dürft
modern,
das nicht machen.
Das ist aber modern, dass man die Community arbeiten lässt und selbst halt das
Potenzial. Ja, nur man sollte halt als auch Community oder als unbezahlter Hackler so gescheit sein, dass man das nur macht wie bei Wikipedia, wo man weiß, unter welcher Lizenz das dann steht.
Die Leute merken den Unterschied ja nicht.
Tja, weil es von Lizenzen kann.
Sie kriegen es ja gratis wieder.
Ist ja alles gratis.
Ja, ist alles gratis. Was
frei wie Bier. Okay. Gut, uns fehlt eindeutig jemand im Podcast, der auch einmal eine andere Meinung ist. Irgendwie. Okay, was haben wir da? Okay, danke, Arbeiter. Möchtest du das ausführen?
Also ich habe recht, alles zu mir. Und
okay,
gut. Der neue Diktator. Ne?
Passt.
Wir haben noch
bitteschön.
Seit heute ist ja angeblich das Google Tablet in Österreich endlich.
Was ist
Nexus 7.
Ist das jetzt das Tablet?
Das Tablet.
Okay, ja.
In Österreich.
Wow.
Gelesen, aber irgendwie stand dann drunter, gibt's nicht.
Es war letzte Woche eine Meldung, dass es angeblich glaube Mittwoch, jetzt, so, ja. Ja. Ein paar Mediamarkt, aber es gibt es jetzt heute beim Saturn.
Ganz im Saturn gibt es es.
Also nein, jetzt nicht mehr, weil es schon ausverkauft ist. Jetzt in zwei Wochen wieder vielleicht oder so. Aber,
okay.
Aber es war so lustig, im Standard-TV-Artikel und da unten in den Kommentaren haben die Leute dann so richtig gepostet, Saturn, Marienverstraße, gibt es noch fünf? Nein, nur noch drei.
Ah ja, und aus.
Nein, keins mehr. Aber es war oftmals wirklich Österreich-Start und zwar trotz noch fehlender Inhalte im Play Store. Was Tablet ist ja so, dass du das eigentlich Google bringt es ja sehr billig raus, damit die Leute es.
Den Play Store.
Die verdienen nicht den Tablet, sondern mit dem, dass du dann halt damit Inhalte konsumierst. Und gerade das geht in Europa noch nicht.
Aber kannst du das irgendwie routen oder so? Oder bist du frei Android und kannst was anderes auch damit machen?
Du kannst
mit dem
alles machen.
Okay,
also im Gegensatz zum Amazon,
ihrem Kindle und wie alle heißen. Ja.
Android-Tablet. Genau, haben sie, ist das ein ganz normales, vollwertiges, offenes Android-Tablet. Zu einem sehr guten Preis und guter Hardware. Wir haben ja gleich ein paar Mal darüber gesprochen und jetzt auch in Österreich.
Das heißt, du hast ein Streicheltablett zum Surfen und PDF lesen und was immer.
249 Euro, 16 GB. Ist halt nicht erweiterbar. Ich glaube, es fehlt der MicroSD-Kartenslot und so.
Was mich daran interessiert ist, eben für jetzt ein Google-Tablet zu kaufen ist, dass man dann hoffentlich immer die aktuelle Android-Version bekommt.
Es ist jetzt schon 4.1, also Jelly Bean drauf, die ganz aktuelle, und es sollte die Nexus-Geräte sein, bis jetzt immer sehr bevorzugt behandelt worden. Also es wäre zu erwarten, dass es auch weiterhin, dass man damit zumindest ein bisschen aktuell ist.
Aber das kriegt man ja mit den freien Versionen dann auch.
Ja, es ist jetzt schwieriger. Man macht
für mein Handy gibt es keine freie Version.
Für mein Handy gibt es auch schon das 4.1er Android.
Für meins aber nicht.
Drauf war. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Also jetzt, wenn ich noch keins hätte, würde ich jetzt kaufen.
Also vielleicht sollte man hier einfließen lassen für unsere zukünftigen Sponsoren, dass wir offen sind für Geräte und Hardware-Spenden.
Wir würden gerne einen Hardware-Test machen.
Genau, ja.
Ich möchte einen Ultrabook testen, bitte.
Ja, Ferrari-Test auch zwischendurch.
Ich würde auch gerne so ein Luxus-Villa an der Côte d'Azur testen. Also das könnte ich auch machen.
Ja, machen wir, passt.
Weltreise könnte ich auch gerne testen. Ja,
wir testen recht.
Wir teilen es, was jeder
gibt. Ja, also
alle Biersorten. Wir sind
nicht so, alle Biersorten.
Bei jeder Folge eine.
Wir gehen jetzt Känguru und testen mal durch.
In ein paar Jahre für Belgien alleine drauf.
Wozu sammle ich Meldungen, wenn wir die dann nie verlesen? Irgendwas muss ich doch gesammelt haben. Was, ja, bitte, Balluch-Blogposting. Wir haben schon so lange keins mehr gehabt. Balluch, genau, ganz was Neues. Ist böse auf die ÖVP.
Ja, wieder was Neues.
Ja. Ganz, ganz neu, ja, weil ÖVP auch ganz neu verhindert Tierschutz in der Verfassung. Und zwar, das ist jetzt bemerkenswert, laut Minister Töchterle ist das kein Thema für die ÖVP, weil der öffentliche Druck zu gering ist, um Tierschutz in die Verfassung zu bringen.
Ja, wenn man keine Publicity kriegt, dann machen wir nichts.
Ja, also ist zu wünschen, dass Balluch hier siegreich hervorgeht aus dieser Auseinandersetzung. Er schreibt in seinem Blog sehr schön, wie er mit Vizekanzler Spindelegger über das Thema mal redet im Rahmen einer Veranstaltung und wie der dann behauptet, er weiß überhaupt gar nichts davon, dass die ÖVP das verhindert hat und so.
Ja, sie wissen von nichts. Und sie heißen Hase.
ÖVP. Okay, haben wir das einmal angebracht? Ja.
Meldung aus der Bitcoin-Welt.
Bitte schön. Ja, wir hätten eigentlich heute den Bitcoin-Andreas erwartet, der aber nicht aufgetaucht ist. Und der andere Bitcoin-Andreas ist auf einer Konferenz in London. Genau. Und ich habe aber ein kleines Bitcoin-Andreas.
Montag, nicht Dienstag.
Ja, ich habe es ihm gesagt, aber oje, der Arme, vielleicht kommt er jetzt morgen und oje.
Sagen lieber nochmal Bescheid.
Sagen nochmal, okay. Ah ja, und ich habe glaube ich gesagt, dass ich ihn anrufe, was ich nicht gemacht habe. Oje. Also wahrscheinlich bin ich schuld.
Also wenn er jetzt
ja, also lieber Bitcoin-Andreas, morgen nicht mehr kommen. Gut, auf jeden Fall, der andere Bitcoin-Andreas ist jetzt noch auf einer Bitcoin-Konferenz in London.
Genau.
Vielleicht eh der andere, der da sein sollte, auch. Und ich hoffe, dass sie in einer der nächsten Sendungen einmal live herkommen und uns davon berichten. Wir haben aber vom letzten Bitcoin-Treffen im MetaLab ein ganz kleines Interview. Vielleicht schafft der Gregor dieses Interview dazu zu schneiden zu diesem Podcast.
Dann hier im Anschluss.
Dann hören Sie es hier im Anschluss und ich glaube, du warst ja mit, Johnny, oder? Was war dein Eindruck von den glänzenden Augen der Bitcoiner im MetaLab?
Ja, es waren erstens mittlerweile schon sehr viele Leute da,
ja.
Die ich gesehen habe. Die Bibliothek im MetaLab war ganz voll.
Also so Menschen, 20, 30 Leute, würde ich mal sagen. Ne?
Und ja, sehr. Also wir waren ja kurz nachdem das Treffen zu Ende war dort und waren alle sehr motiviert und sehr zuversichtlich, dass sich das gut entwickelt momentan scheinbar.
Ja.
Und dann habe ich ja meinen ersten mobilen Bitcoin am Handy erstanden.
Ach stimmt, ja.
Du hast mir einen, also
ich habe einen gekauft vom Andreas, genau.
Du hast mir einen Zehntel Bitcoin weiterverkauft.
Ah ja.
Du bist geizig.
Naja, wollte ich nicht mehr zahlen. Ich hatte den zwei Bitcoin.
Dabei,
ja.
Schon so teuer.
Aber ich kann das sehr empfehlen, wer irgendwie jetzt wie nennt man das? Wenn man technisch ganz vorne dabei ist. Nach dem Bier fällt mir der Begriff nicht.
Heißt Early Adopter? Oder die...
Aber ist ja wurscht, dass er irgendein
Alpha-Tester.
Nein, nein. Bitte fügen Sie jetzt ein mondänes französisches Wort ein, das mir nicht einfällt. Also wenn man Avantgarde sein will, danke. Oh. Dann und man will jetzt einen Bitcoin haben, um mitreden zu können, so wie der Johnny, dann einfach auf dieses monatliche Bitcoin-Treffen ins MetaLab gehen und dort bar einen kaufen von den anderen Bitcoinern. Das ist irgendwie sehr lustig, weil die installieren einem gleich die Handy-App und sagen, was man machen soll und
also so ist es
geben Investment-Tipps. Also ich kaufe immer dort meine Bitcoins einfach
aus. Also so kommt man momentan am unkompliziertesten an Bitcoins, weil ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, dass man sich halt bei diversen Bitcoin-Börsen registriert und dann halt per Banküberweisung quasi dann so einen gewissen Kurs kaufen kann.
Aber ich traue eigentlich mehr dem Bitcoin-Andreas als irgendeiner Webseite. Ja,
also dort geht es auch unkompliziert und wie wir bei Bitcoin wissen, geht es schnell und sofort. Das hast du in
wenigen das war eigentlich, wie lange hat das gedauert, bis das bei dir am Display war?
Also sofort eigentlich, nur ist natürlich, bis es wirklich ganz sicher ist.
Soweit diese, diese Überweisung verifiziert ist.
Das muss dann, glaube ich, also bis es hundertprozentig sicher ist, ich glaube, dauert eine halbe Stunde, so dass dann wirklich mehrere Transaktionen unterzeichnet haben. Ja. Das können die Adresse besser erklären wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller als jede andere elektronische Form von Geldüberweisung quer durch die Welt und so.
Harald, akzeptierst du eigentlich Bitcoins für deinen Webshop?
Momentan noch nicht.
Ja, können wir bald machen.
Ne? Allerdings eine andere Meldung, wegen dieser Bitcoin-Börsen gab es einen Banküberfall.
Genau, das wollte ich eigentlich.
Die Summe fällt mir jetzt nicht mehr ein, 1,6 Millionen
oder irgendwas. Also das letzte Woche waren kleiner, da waren es umgerechnet so 24.000 Bitcoins, sondern knapp, also es
wurden gestohlen oder was?
Wurden gestohlen. Und es war nämlich genau, wir waren ja bei den Bitcoin-Mitteln und es war glaube ich noch am selben Tag oder am nächsten Tag, wo dann diese Meldung kam, dass Bitfloor.com.
Also eine Bitcoin-Börse wurde gehackt.
Genau, also eher sozusagen eine der kleineren, aber sie haben dort quasi das gesamte Handelsvolumen eigentlich mitgehen lassen. Also die, weil einfach.
Das heißt, es gibt jetzt Schwarz-Bitcoins, die irgendwo auftauchen?
Keine Schwarz-Bitcoins, du kannst ja nicht nachverfolgen. Ja. Wenn du den Schlüssel hast, dann hast du das Geld. Wenn du die Platte stiehlst, dann hast du
also deine Wallet. Also gestohlene Bitcoins, mit denen sich die Leute jetzt irgendwas kaufen und werden.
Dort wurde eben diese, die waren halt nicht kryptografisch gesichert. Die haben
die Backups waren nicht
die Backups waren nicht gesichert. Und das ist natürlich
schwerer Fehler.
Schwerer Fehler, weil Bitcoin an sich ist es sicher, nur halt diverse, die Vorfälle, die es bis jetzt gab, waren ja immer deswegen, weil dann die Betreiber dieser Börsen halt dann irgendwelche Sicherheitsvorgänge einfach offensichtlich missachtet haben. Und wenn man zum Beispiel Backups hat und da drin sind die Schlüssel im Klartext, das ist einfach schwerwiegender Fehler, wenn man das macht, weil da geht es wirklich um viel Geld. Und ja. Ich habe nämlich zufällig dann am nächsten Tag angeschaut, bitfloor.com, die Seite nur down wegen Maintenance-Arbeiten und dann war ein paar Stunden die Meldung. Ich habe nämlich wirklich nach unserem Treffen im MetaLab habe ich versucht selber herauszufinden, wie ich jetzt online Bitcoins kaufen kann und habe diverse Börsen durchgeklickt und da bin ich auf Bitfloor gekommen, bevor es noch die Meldung war und dann habe ich gedacht, aha, die gibt es und ist momentan down. Und dann am nächsten Morgen lese ich, aha, die ist nicht nur einfach so down, sondern die wird wahrscheinlich für immer down. Das war wirklich ein sehr interessanter Zufall.
Aber. Ich weiß gar nicht, wo ich den Artikel gelesen habe, in einer Online-Zeitung. Und dort waren auch gleich Meldungen noch über verschiedenste andere Börsen, die ausgeraubt wurden mit Bitcoins. Mhm. Da haben sie eben gesagt, ja, diese Börse wurde bei dem zu dem Datum ausgeräumt und diese Börse zu dem Datum, also das ist ein beliebtes Angriffsziel. Und es wurden schon mehrere Börsen ausgeraubt in den letzten, also in den letzten Jahren.
Es geht eigentlich bei allen Hackangriffen, musst du immer überlegen, es gibt mögliche Angriffsvektoren und es gibt Motivation. Und desto größer die Motivation ist, desto genauer schaut man, und also ein möglicher Angreifer, und gerade bei Bitcoin, da geht es halt einfach um viel Geld. Wenn ich jetzt in eine Firma hacke und ich habe jetzt kein besonderes Interesse daran, warum soll ich es machen? Während da ist wirklich finanzielles Interesse dahinter, da kann man sehr schnell an sehr viel Geld kommen, das man auch sehr leicht wegbewegen kann. Also das sollte eigentlich schon im Interesse dieser Börsenbetreiber sein, das auch wirklich gut abzusichern. Und angeblich waren in all diesen Fällen wirklich grobe Missstände bei den Sicherheitsrichtlinien. Die haben da einfach Dinge.
Es soll auch Banken passieren, ne?
Ja, genau, es gibt auch Banken, die nicht zusperren da.
Die elektronischen Missstände haben, ne?
Ja, aber man lernt ja hoffentlich nicht aus, der Mensch. Und vor allem Bitcoin-Börsenbetreiber.
Naja, ich glaube, je verteilter die Systeme arbeiten, eben nicht über Börsen, sondern über verschiedene Leute, es funktioniert, und je zerstückelter das Ganze ist, desto sicherer wird es. Je zentralistischer, desto lieber will man diesen Tresor knacken, ne?
Genau, es liegt alles auf einer Stelle.
Okay, ich habe noch eine ganz erfreuliche Meldung. Von GIMP, dem GNU Image Manipulation Programm, gibt es ein ganz schönes GIMP-Magazin. Das haben Fans und User von GIMP gemacht. Dieses Magazin ist online erhältlich als PDF. Man kann es anschauen. und ist sehr schön gemacht und es sind halt so Stories von Leuten, die GIMP nutzen, also so Künstler, was die jetzt verwenden. Und man merkt, das ist also im Gegensatz zu anderen E-Magazins eins, was man sich nicht am Bildschirm anschauen sollte, sondern fast ausdrucken sollte. Also so Hochformat, nicht Querformat und also wirklich so gedacht, dass du das ausdrucken könntest auf einem sehr teuren Farbdrucker und dann so durchblättern oder in einem Wartezimmer von einem sehr teuren Arzt so drinnen blättern. eine sehr erfreuliche Meldung, die haben eine Google Plus Seite und ich habe dann drunter gepostet, wo ist der Flutter-Button, ich will euch Geld überweisen und die haben sofort reagiert und dann die Twitter-Adresse hergegeben, die ja flutterbar ist und man kann das GIMP-Magazin jetzt flattern, wozu ich hier aufrufen möchte, wenn man Flutter-Account hat, weil es wirklich eine sehr nette Sache ist. Ein Highlight, ich versuche das jetzt zu beschreiben, man muss es sehen, es ist glaube ich ein französischer Fotograf oder Künstler hat drinnen einen sehr schönen Beitrag und er hat einfach eine Straße fotografiert und die mit GIMP dann so manipuliert, als wäre die Stadt jetzt nach einem Atomkrieg verlassen, also als würde Gras auf den Häuserfronten wachsen und unten sind die Straßenbahn umgekippt und so ein Fuchs läuft herum, also schaut so ein bisschen postapokalyptisch aus mit GIMP und dann beschreibt halt genau, mit welchen Techniken er diese Bildmanipulation gemacht hat. GIMP-Magazin einfach suchen. Und natürlich verlinkt in den Shownotes. Cool. Florian, Master der Meldungen, was sagst du? Ist noch etwas erwähnenswert oder sollte man das überhaupt generell trennen, das, was wir sammeln und das, was wir dann erzählen, weil es eh immer weniger Schnittmenge gibt?
Na, dann habe ich eine Meldung, habe ich auch. Eine.
Ja,
noch.
Bitte. Eine hast du die auch vorher gesammelt oder tust du jetzt spontan
die Schöpfe? Ich habe sie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich gesammelt, bevor ich sie... ich sehe es gerade. Anonymous hat... Hat gehackt, so wie sie das immer tun. Ja. Nein. Sie haben eine Liste von Apple Device IDs veröffentlicht.
Ja.
Und zwar... auf Paste.html, glaube ich, haben sie nur mal einen Link gepostet, also zu diversen Download-Sites und haben ein sehr, sehr großes Archiv, also eine große Textdatei, wo ca. 1 Million Datensätze drin sind. Und sie behaupten, sie haben noch viel mehr, sie haben 12 Millionen Apple Device IDs. Also das muss man wissen, jedes
Apple Device
hat eine eindeutige UUID, also eine weltweit eindeutige ID und diverse Apps hatten ja bis vor kurz auch die Möglichkeit, diese ID auszulesen, also damit war es so eindeutig identifizierbar. Und sie haben in diesem Datensatz, also den sie veröffentlicht haben, einige Daten ausgegraut, also nicht alle Datenfelder reingenommen, weil sie haben nämlich nicht nur die Device-ID, sondern auch die zum Teil Namen, Gerätenamen, Adressen,
Kreditkartennummer auch gleich.
Und als Quelle haben sie angegeben, sie haben über den, ich glaube, es war der Java-Bug, der letztens in den Medien war, ein Dell-Notebook gehackt, wo sie dann draufgekommen sind, dass es ein Notebook eines FBI-Mitarbeiters, dessen Namen sie sogar veröffentlicht haben, und auf dem seinem Desktop lag das also zufällig rum. Eine große, große CSV-Datei, mehr als 100 Megabyte. Und ja, FBI dementiert das angeblich, aber es ist auch nicht ganz klar, wie diese Daten gesammelt wurden, woher die stammen, aber sie dürften stimmen, weil es gibt nämlich auch Leute, die sich dann
selber gefunden.
Ja, und ich habe auch gesucht nach Namen, die ich kenne, von denen ich weiß, die iPhones haben, aber es gibt natürlich Leute, die sich selbst drinnen gefunden haben und die Weise, die es verglichen haben. Die Liste dürfte authentisch sein. Und es ist bedenklich, dass es, also man ja, was hat man erwartet, dass es solche Listen gibt. Irgendwo. Bei irgendwem.
So, den Teil solltest du noch erwähnen.
Ja, genau. Noch was war ja.
Also wir verlesen jetzt eine Meldung, die wir auch wirklich vor der Sendung gesammelt haben. Noch nicht eine Premiere, aber wird immer seltener.
Wie gesagt, Anonymous hat ja nur sehr spärlich da heute gepostet, diese eine Veröffentlichung, wie sie zu den Daten gekommen sind, was das jetzt ist. Und dann nachdem das ein Magazin hat angefragt, ob sie mehr... Ah, sie haben es gar nicht angefragt. Es ist gleich in der Meldung drin, haben sie gesagt, es gibt keine weiteren Details, keine Presseanfragen werden beantwortet, solange nicht... ein bestimmter Autor von Gawker, also .com, das ist ein
Online-Magazin,
sich nicht ein Foto von sich in einem Tütü, so einem
Ballettkleidchen, mit einem Schuh auf dem Kopf,
mindestens einen Tag auf der Frontpage, auf der Startpage von Gawker.com, und dann noch sehr viele Hits, glaube ich, am Tag, einen Tag veröffentlicht. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, warum es genau auf diesen Auto aussieht. Ich weiß nicht, wie hat der geheißen?
Adrian Chen.
Genau, Adrian Chen. Weil nämlich der hat scheinbar in den diversen NOC-Chats gab es schon immer öfters Rants, weil der halt so sehr an- und kritische und zum Teil technisch nicht richtig ausgeführte Artikel geschrieben hat. Der hat ja voll den Blödsinn das geschrieben und so weiter. Also der, der gibt schon länger so einen kleinen kritischen
Anonymous. Er hat sich's verdient sozusagen.
Und sie haben jetzt quasi ja, kein weiteres Wort, solange der nicht im Tütü mit dem Schuh am Kopf einen Tag lang im Internet posiert.
Was er auch gerade gemacht hat.
Gemacht, ja. Es gibt einen, das Rest, der kann ich dann noch schicken. Ja, aber weiß nicht, bis jetzt hat es noch keine weiteren Infos gegeben. Dann wird sehen, ob er sich noch dazu äußert.
Sie suchen uns schon wegen dieser Meldung.
Das ist der Notarzthubschrauber.
Polizeihelikopter. Oh, ja. Kommt vom AKH oder fliegt. Ja.
Okay, Florian, hast du nicht gesagt, wir sollen so eine Grußmeldung machen an die Hoaxkiller?
Ja, das können wir nachher machen.
Und nachher?
Nein, die müssen wir in ihr getrennt schicken.
Achso, die sollen wir nicht jetzt in der Sendung so grüßen?
Nein, die okay. Wollen sie als Audio-Dings, das können sie
Nachher spielen. Okay.
Aber falls sie es hören, grüßen wir sie natürlich auch
ja,
auf diesem Weg.
Genau, die hören ja sicherlich auch. Also, liebe Hoaxkiller, wir...
Hoaxkiller?
Hoaxkiller.
Alles Gute zur 100. Sendung.
Genau.
Am Sonntag nehmen sie die auf.
Ich werde euch demnächst hören. Ich bin schon dabei, meine Subscriptions zu machen.
Ja, 99 Folgen zum Nachlesen.
Okay, habe ich was zu tun.
Hoaxkiller, das Wort, das du jetzt gerade öffentlich
gemacht hast. Hoaxkiller.
Also nicht Hoaxkiller.
Nein, Hoaxkiller.
Hoaxkiller.
Sie sind eigentlich ein Hoaxkiller, weil sie immer wieder Hoaxkiller aufdecken. Ich würde aufpassen.
Tja.
Ja, was ich noch zu dem von vorher mit den geleakten Sachen. WhatsApp ist ja auch so ein beliebtes Irgendwas.
So eine Messenger-App?
Ja, so eine Art Messenger-Ding, dass man mit einer Nummer einfach...
Ah, Florian, weißt du, wir haben auch anspruchsvolle Hörer. Wenn du jetzt Meldungen schiebst, wie das, was ich vorhin gesagt habe, ist ein beliebtes Irgendwas, da kannst du ein bisschen konkreter sein.
Nein, WhatsApp ist eine Art Instant-Messenger.
Okay.
Nur, dass man halt anstatt so einer irgendwas@gmail.com oder irgendwie Google-Talk-Adresse oder eine Nummer wie bei ICQ halt die normale Handynummer verwendet.
Zur Klärung, das gibt es für Android und für iPhone und ich denke, es ist sogar sehr weit verbreitet. Das haben wir eigentlich schon mal kurz erwähnt, das installiert man sich, das sendet sofort deine Kontakte an den Server und gleicht es dort ab mit allen anderen Kontakten, die schon dir, also da muss man zustimmen, seine Dinge.
Aha. Also das weiß, wer meine Freunde sind und so. Und,
aber du hast dann als Benutzer, als Benutzererlebnis ist dann so, du installierst die App und siehst sofort in deinem Telefonbuch die Hacker bei den Leuten, die es auch haben.
Das heißt, du musst die diese fragen, App auch haben.
Genau, und du kannst ihn sofort quasi ohne SMS kosten gratis, genauso wie SMS schicken, nur mit ein bisschen mehr. Du kannst
also ich kann SMS über das Internet schicken.
Aber nicht nur SMS, sondern du kannst Bilder, Videos dranhängen und
aber
alles.
Aber das könnte kostenlos. Ich über E-Mail auch.
Ja, aber nicht so instant und das SMS-Feeling auch, ist doch noch ein... Natürlich kann man alles anders machen, aber es ist...
Also ich sehe dann, dass die App auch rennen haben und da sofort piepst und...
Die muss nicht rennen, die muss nur installiert sein.
Muss nur installiert sein.
Das ist, sie haben vom Benutzerleben so gemacht, dass es einfach eine sehr niedrige Einstiegshürde ist.
Okay.
Ich muss jetzt nicht dessen E-Mail-Adresse wissen, ich muss jetzt nicht schauen, abklären, hat der das installiert und so weiter.
Also das synkt sich mit dem Telefonbuch von Android dann,
Durchschnitts-iPhone-User, ich habe das jetzt schon sehr oft in meinem privaten Umfeld gesehen, dass die Leute das verwenden einfach.
Okay.
Und auf jeden Fall zu dieser App, diese WhatsApp, die sehr bekannt ist.
Gibt es eine schöne Sicherheitslücke oder Sie sind jetzt draufgekommen, wie Sie das eigentlich machen mit dem Login? Im Grunde ist es eigentlich nur die Nummer von der Person als Username und als Passwort ist im Grunde nur die E-Mail vom Handy.
Das weißt ja beides relativ schnell, ne?
Das weißt beides sofort, besonders wenn es geleakt wurde. Aber ich glaube, Sie machen noch ein MD5 über die E-Mail oder irgend sowas. Aber im Endeffekt mit den zwei Sachen kannst du sofort dich einloggen als die Person.
Dann schicke ich in deinem Namen an deine Freundin ganz nette Meldungen.
Ja, aber ich bin mir sicher, ob sie nicht dann für die History auch noch mitspeichern online, dass du sie anschauen kannst.
Dazu muss man sagen, in gewissen Ländern gibt es eine Scheidung per SMS. Ne? Also in Malaysia oder so.
Die E-Mail mitsendet bei MMS.
Bei
MMS.
MMS, da kenne ich zu wenig, wie das funktioniert.
MMS gab es da schöne Lücken, dass man online dann MMS von allen möglichen Leuten anschauen konnte.
Ist nicht der SMS mit einem Attachment dazu? Oder?
Ja, und ist das halt Multimedia, entweder ein großer Text oder ein also Videofile, Audio oder was auch immer.
Na, du kannst dir,
aber halt ohne Internet.
Aber
kostet dafür. Es kostet so viel, aber ohne Internet.
Du kannst mir ein Bild in voller Auflösung gratis bei E-Mail schicken oder schickst du es bei MMS in geringer Auflösung und zahlst dafür.
Und es funktioniert meistens nicht mehr so,
Die Zeit ist noch nicht reif, aber ich sehe das kommen.
Ja, es ist vor allem, ich weiß nicht so, das MMS hat irgendwie nie funktioniert, weil immer war irgendwie eine APN-Einstellung falsch am Handy oder in der Setting falsch. Also,
ich habe vor kurzem wieder eine gekriegt. Also da war ein Text, habe ich gelesen und dann irgendwie Attachment hat er nichts angezeigt.
Ja, es ist
schaut ausgeschaut, wie wenn da ein Video dran wäre, aber ich konnte es halt auch wieder nicht öffnen.
So ein unausgereifter Versuch.
Deswegen wollten sie ja, wie heißt das neue...
Join oder irgendwas. Oder
genau, das hast du nochmal
erwähnt. Oder hat das Johnny geheißen, glaube ich sogar.
Nein, das war jetzt Join, das hast du jetzt bei dir damals erzählt. Ja,
das haben sie angekündigt, das ist noch immer nicht weiter, aber vielleicht kommt es ja noch. Das soll ja super sein und alles können, was eigentlich Internet eh kann.
Mhm. Was WhatsApp schon immer
kann. Ja, nur vielleicht ein bisschen sicherer.
Harald, ein Schlusswort vielleicht? Oder ein letztes Statement von dir? Gut, danke. Florian?
Na. Ich zitiere Harald und sage.
Und damit verabschieden wir uns.
Ich weiß auch nichts mehr.
Möglicherweise hören Sie jetzt noch im Anschluss das Bitcoin-Interview von Bitcoin-Andreas. Möglicherweise auch nicht.
Das ist eine Überraschung.
Ja, wir wissen es immer nicht. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie mitmachen wollen, Montag, Hof 2, altes AKH, 19 Uhr. Falls Sie uns Meldungen schicken wollen, die wir dann vielleicht ignorieren oder vielleicht verlesen, einfach auf Google Plus posten oder in die Shownotes der Sendung reinschreiben oder uns sonst irgendwie kontaktieren. Mhm. Ah ja, es gibt noch ein Hausmeister-Thema, wollte ich sagen. Unter biertaucher.at kann man die Webseite jetzt direkt erreichen.
Das ist besser, dass du das am Schluss aufgehoben hast.
Überhaupt nicht besser, weil das Sinn von dem Ganzen war, dass viele Hits auf meine Spiel- und Programmieren-Seite kommen.
Ja, aber die kriegst du sowieso, was weitergeleitet wird, oder?
Ja, aber ich wollte, dass sich in den Hirnen der Hörerschaft einbrennt, Spielen, Programmieren, die Webseite aus Wien, wo man was den tollen...
Ja, das merkt sich ja niemand, das findet er wieder niemand. So, hiermit beenden wir unser Sendung.
Bis zum nächsten
Mal. Ja, stimmt.
Danke für deine kritische Gegenmeinung.
Alles klar.
Wir sind okay.
Bis
ich
dann.
Nicht.
Ciao.
Okay. So.
Community-mäßig oder überhaupt so?
Ja, es tut sich einiges. Also gerade für September wurde jetzt von Gavin Andreessen, dem Hauptentwickler von Bitcoin, eben ein Major-Announcement angekündigt. Also ein Announcement eines Announcements.
Und zwar?
Es ist leider noch nicht ganz sicher, was es sein wird.
Mini-Bitcoins oder was?
Nein, es wird höchstwahrscheinlich kein Programm-Feature sein. Es wird wahrscheinlich irgendetwas Regulatorisches oder Juristisches sein. Das heißt, es kann sein, dass es ein Ruling gibt von irgendeiner Regulatory Agency, die eben sagt, Bitcoin ist so und so zu behandeln, wird vielleicht gleichgestellt wie Währungen, das heißt, dass man offiziell darauf keine Umsatzsteuer anwenden muss. Das wäre natürlich eine wichtige
Ankündigung. Also Bitcoin wird erwachsener sozusagen.
Ja, weil gerade dieser rechtliche Graubereich, in dem es jetzt momentan noch ist, weil es einfach nicht reglementiert ist in irgendeiner Form, ist gerade für Business-Anwendungen halt immer noch das Problem. Ja, weil Firmen sich natürlich nicht darauf einlassen, wenn sie jetzt nicht wissen, wie verbuchen sie das. Also das wäre natürlich ein großer Schub für die Bitcoin-Wirtschaft an sich. Ja. Ansonsten steht jetzt an die Bitcoin-Konferenz, also nächste Woche, Samstag, Sonntag beginnt das in London.
Fährst du hin? Oder?
Ja, ich bin dort. Wir sind zu fünf dort und ein paar andere Österreicher, von denen wissen wir auch noch, dass sie kommen. Also Österreich wird wieder gut vertreten sein. Wird wahrscheinlich um einiges größer werden als die Vorjahreskonferenz in Prag.
Ja.
Und ja, es sind jetzt schon über 20 Speaker angekündigt und ja, es wird sicher ein großes Event in der Bitcoin-Welt.
Kommt ja nachher zum Podcast und berichtet
es. Ja, gerne. Können wir machen, ja.
Okay, warum sind jetzt alle hier beim MetaLab-Bitcoin-Treffen so fröhlich? Die schauen alle ganz enthusiastisch aus.
Ja, wahrscheinlich, weil wir so einen tollen Vortrag vom Harald hatten. Ja. Also heute ging es über Bitcoin Best Practices.
Okay.
Sicherheitsgrundlagen zur Verwaltung von Private Keys. Wie geht man mit Bitcoins möglichst sicher und vorsichtig um, damit man eben nicht Opfer von irgendwelchen Scammern oder Hackern wird. Es wurden ein paar Clients vorgestellt, ein paar Online-Clients, also einfach wie man halt tagtäglich Bitcoin verwenden kann, ja, auf eine sichere Art und Weise. Dann im zweiten Teil von dem Treffen hatten wir eben die Neuerungen, die sich eben in der Bitcoin-Welt getan haben in letzter Zeit, und jetzt haben wir offenen Diskussionsteil.
Also, was von den Neuerungen hat dich am meisten fasziniert?
Ja, wie gesagt, also dieses Major Announcement, das angekündigt war, darüber haben wir einiges diskutiert. Ansonsten gibt es sehr viele technische Neuerungen, die gerade die Skalierbarkeit von Bitcoin jetzt adressieren. Also das war immer das Problem, dass man gesagt hat, Bitcoin skaliert schlecht, weil die ganze Blockchain braucht und die wird immer größer und irgendwann kann das niemand mehr leisten. Und jetzt gibt es eben Entwicklungen, die ermöglichen, dass nicht mehr jeder die Blockchain hat, aber trotzdem das gleiche Level an Vertrauen irgendwie hat in die Daten. Also das heißt, die gleiche Sicherheitslevel, sodass man letztendlich dann nur mehr eine Kopie der Blockchain insgesamt im Netz existieren muss, also dass man die verteilt speichern kann, aber trotzdem jeder hundertprozentig dem Hash, den er hat, vertrauen kann. Ja. Also da ist einiges in Entwicklung momentan. Ja. Und ja, es wird auch die Geschwindigkeit von Bitcoin, also von den Transaktionsüberprüfungen, wurde angegangen. Also es ist wahrscheinlich bald möglich, dass man mit einem Standardrechner zu Hause Transaktionslevels im Bereich von Visa, also so 2000 bis 4000 Transaktionen pro Sekunde, theoretisch handhaben kann.
Derzeit noch verbunkerte Großrechenzentren braucht.
Genau, richtig, ja. Also momentan steht Bitcoin bei so ca. 100-150 pro Sekunde als maximales Limit, und das wird jetzt eben weiter hinaus gepusht. Ja.
Kommen wir zu den Börsennachrichten. Was sagst du zur aktuellen Kursentwicklung?
Ja, wir sind jetzt in einer Phase, also am Ende wahrscheinlich der Korrektur von dem letzten Anstieg, wo wir 15 Dollar erreicht haben. Jetzt sind wir wieder zurück auf 10 Dollar, auf einem relativ stabilen Niveau. Ich nehme mal an, dass...
Eine kleine Blase ist geplatzt,
ja. Also es hat da einige... Fälle gegeben, wie gesagt wurde, dass der Markt manipuliert wurde, und dann gab es ein großes High Yield Investment Programm, das geplatzt ist jetzt scheinbar, und das hat den Kurs kurzfristig einbrechen lassen. Aber ich nehme an, dass die 10 Dollar sich jetzt ein bisschen halten werden. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Also da wird sich auch die Konferenz und das Announcement eben jetzt im September dann ein wichtiger Indikator sein, der dann entscheidet, wie es weitergeht. Ja.
Okay, wann ist euer nächstes Treffen? Weißt du schon?
Das nächste Treffen ist am 2. Oktober, also wieder der erste Dienstag im Monat, wieder hier im MetaLab. Und wenn wieder so viele kommen, müssen wir es vielleicht im Hauptraum machen, werden wir sehen. Also es wird schon eng in der Bibliothek. Ja.
Okay, danke Andreas. Okay. Super. Und nächste Woche schon am Beitrag.